Willkommen zum UOKZ-Podcast von meinem Vater.
Heute mit Cover Junosi. Viel Spaß!
Am Anfang war ja die Hoffnung von uns allen, auch von mir, dass es nur eine Frage von Tagen ist, dass der Krieg dort aufhört. Ich einen Anruf bekomme von meinem Vater, das Thema ist beendet, kommt zurück nach Afghanistan. Und dann hat es zufällig ergeben. Am Sonntagnachmittag gehen wir spazieren in einem Neubaugebiet in St. Augustin. Ich sehe dieses Schild in einem Laden, da steht drin, Nachmittag gesucht. Und dann habe ich gesagt, oh, der Laden sieht doch schön aus, ist neu gebaut hier und hat Potenzial, da könnten wir doch so irgendwas mit Zeitschriften, Tabak und Lotto und sowas machen. Also ich werde im Leben immer mit Skepsis begegnet, seitdem ich denken kann. Immer sind Leute skeptisch. Also die Geschichte kann ich dir nicht erzählen, dass mir jemals passiert wäre, dass jemand gesagt hat, Cover, ich gebe dir Vertrauensvorschuss, ich sehe in dir was, mach mal. Oder das ist mir nie passiert. Daher kommt meine Leidenschaft für potenzialorientierte Umgangsweise und Betrachten der Menschen. Dass man weniger sich ein bisschen locker macht, nicht guckt auf Track Record und Zeugnisse und was auch immer, sondern du hast Bock, mach mal.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018. Ich darf hier mit wirklich interessanten Menschen sprechen, die mit Experimenten an der neuen Arbeitswelt mitarbeiten und die mitgestalten. Und die auch ein Stück weit erzählen, wie sie da hingekommen sind, wie sie für sich herausgefunden haben, was sie eigentlich tun wollen. Heute bei mir, und das ist wirklich eine große Ehre für mich, Cava Junosi. Er ist einer der wichtigsten ExpertInnen zum Thema Personal und New Work und hat gerade sein neues Buch vorgelegt. Die große Potenzialverschwendung heißt es, der Fachkräftemangel und die verborgenen Chancen für Menschen, Unternehmen und die Gesellschaft. Ich habe es gelesen und mir viele, viele Fragen notiert. Und dabei geht es auch so ein bisschen um Cavas Story. Er kommt ja aus Afghanistan. Ich wollte wissen, wie er dort aufgewachsen ist, wie diese Zeit ihn geprägt hat, warum er fliehen musste und was Modern Talking mit seiner Flucht nach Deutschland zu tun hatte. Dann hat er übrigens auch gleich ein Business gegründet, als er in Deutschland seine ersten Schritte ging und dann mehr oder weniger aus Versehen Jura studiert. Und dann ging es eben direkt zu SAP, wo er seine Karriere hinlegte bis hin zum Global Head of People Experience. Ich wollte auch wissen, was bedeutet Karriere heute noch? Was ist eigentlich auch mit Führung? Wie machen wir Führung vielleicht auch attraktiver in einer Zeit, in der gar nicht mehr jeder und jede Führungskraft werden will? All diese Themen besprechen wir, denn sie sind Bestandteil seines Buches. Es geht um Vereinbarkeit, es geht um People Excitement, also wie können wir für unsere Mitarbeitenden in den Unternehmen auch eine richtige Begeisterung schaffen, die dann auch wiederum eine Verbindung stärkt und wie schaffen wir eben eine neue Chancengleichheit. Cava hat mittlerweile neue Aufgaben. Ein Jahr nachdem er SAP verlassen hat, ist er Geschäftsführer bei der Charta der Vielfalt. Wir reden also auch über die ganz großen aktuellen Herausforderungen. Und ich möchte jetzt gar nicht zu viel verraten, wünsche euch gute Unterhaltung, viel Inspiration und wir hören uns dann später nochmal wieder. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Cava da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Hi Gabriel, danke für die Einladung.
Und du bist heute in der Hauptstadt, richtig?
Ich bin heute ich bin in Mannheim. Ich wohne hier um die Ecke, ja. Ich bin in den Räumlichkeiten von Snox. Das ist so das Startup-Unternehmen hier aus der Region mit Unterhosen und Strümpfen an die 100 Millionen Euro.
Also hast vielleicht du dir ein paar neue, bisschen neues Material abgeholt?
Das nicht, aber hier nehmen wir unser Podcast auf, den wir regelmäßig haben mit dem Chris von Instafo, falls ihr ein anderes kennt. Und ist bei uns um die Gegend und der Johannes Klich ist ein cooler Typ und du kennst es ja, wenn man in Heimat ist.
Ist ja auch sehr stark unterwegs auf LinkedIn. Darüber wollen wir heute natürlich auch sprechen. Aber wir sprechen vor allen Dingen über dein Buch, Die große Potenzialverschwendung. Ich habe natürlich das Buch gelesen und habe Fragen mitgebracht. Und Lieber Kawa, meine mittlere Tochter, die Mathilda, die spricht hier bei diesem Podcast ja das Intro ein. Mhm. Darum müssen meine Gäste und Gästinnen ihr mal erklären, was sie so tun. Das ist die Einstiegsfrage. Was würdest du sagen? Was machst denn du eigentlich so?
Also, unser Sohn sagt, er weiß nicht, wie ich mein Geld verdiene. Dabei telefoniere ich ja von morgens bis abends. Das ist ja keine richtige Arbeit. Habe ich gefragt, was ist denn die richtige Arbeit? Ja, alles andere, aber das von morgens bis abends Call zu haben, mal international, mal jetzt eher national unterwegs. Ja, ich telefoniere, also wenn du es wirklich Kinder fragst, ja, wie dein Papa, wie Gabriel auch, der sitzt auch den ganzen Tag, hat den Kopfhörer an und telefoniert mit anderen Menschen. Und ansonsten offiziell bin ich Geschäftsführer der Charta der Vielfalt seit Anfang September. Davor war ich lange bei SAP in verschiedenen Funktionen, zuletzt Personalchef für Deutschland und eine globale Rolle. Bin vom Hause aus Arbeitsrechtler, Jurist, aus Jura habe ich aus Versehen studiert. Und ja, im Moment beschäftige ich mich mit den wichtigen Themen der Gesellschaft, alles rund um Thema Toleranz, Vielfalt, Migration, Populismus, alles, was die Menschen auch bewegen.
Ja, mich bewegt es auch wirklich sehr. Deswegen freue ich mich heute auf ein Gespräch mit dir, das, ich glaube, wirklich viele verschiedene Punkte mal bespricht. Vielleicht starten wir mal vorne und lernen dich nochmal kennen. Du schreibst ja auch in deinem Buch darüber. Du bist ja 1975 geboren, genau. Bist also 5 Jahre älter als ich, in Kabul und bist dort aufgewachsen. Wenn meine Kinder jetzt noch zuhören, was ich hoffe, also die ersten Fragen sind sie oft noch dabei, was würdest du sagen, wie bist denn du aufgewachsen? Woran erinnerst du dich noch?
Zu Beginn eigentlich bin ich sehr wohlbehütet aufgewachsen in einem Wohlstandshaushalt, in Afghanistan zumindest. Mein Vater war Geschäftsmann, meine Mutter Lehrerin in der Schule. Und zu Beginn der Revolution war auch immer noch die Freiheiten, die man als Land hat, auch Frauen mit Minirock und wenn die Bilder sich anschaut, kann man sich gar nicht vorstellen, dass in den 60er, 70er Jahre, wie es in Afghanistan aussah. So erinnere mich auch meine Mutter, wie sie als Lehrerin zur Schule gefahren ist. Also sehr emanzipiert schon damals und sie war auch nicht alleine, also selbst studiert und gearbeitet etc. Das hat sich natürlich rapide dann mit zunehmendem Alter von mir verschlechtert, die Situation. Der Höhepunkt hat es dann Ende 1980er. Für den Kinder sozusagen im Mittelalter, als die Russen sich abzogen aus Afghanistan, 89, 99 auch hier die Mauer zerfiel und dann ging das mit Bürgerkrieg los und dann später Taliban und dann riskiert man. Und in diesem Durcheinander Ende 80, Anfang 90, dann musste ich Afghanistan verlassen. Bin dann mit 13 bzw. in Deutschland, mit 14 nach Deutschland gekommen, über Indien. Und ja, dann
rest ist die Geschichte. Aber du wusstest erst ja gar nicht, in welches Land du fliehst. Ne? Ja. Das beschreibst du ja auch in deinem Buch. Du warst quasi über Indien, Neu-Delhi unterwegs, musstest dann weg, damit sie dich nicht quasi noch aufgreifen und in die Armee bringen.
Das war in Afghanistan so, richtig. Und dann, als ich von Indien nach Deutschland flog, da war tatsächlich, man hat mir immer gesagt, du gehst nach Europa. Und ich hatte damit gerechnet, dass ich nach England gehe, weil ich englische Sprache natürlich beherrschte und dort auch Verwandte hatte, aber dann unterwegs festgestellt habe, dass es Deutschland ist. Und da muss ich erstmal ein bisschen laut nachdenken oder mich anstrengen, was ist Deutschland, was verbindet man damit? Und da verband ich damals Modern Talking. Weil deren Lieder hat man ja gespielt in Afghanistan Freitagabends, da waren die westlichen Lieder gespielt.
Das ist ja unglaublich, dass Dieter Bohlen und Thomas Anders in Afghanistan liefen. Cherry Cherry Lady, habt ihr da gehört?
Ja, absolut, Wahnsinn. Das war Freitag, ganz, ganz berühmt. Aber dass man es ein bisschen grob die Länder hat, liegt auch ein bisschen daran, wenn man in Deutschland ist, denkt man, ist Deutschland das Nabel der Welt. Wenn man auf der Weltkarte guckt, dann ist auch Europa und Deutschland sozusagen genau in der Mitte. Aber wenn man zum Beispiel über Afrika spricht, die wenigsten kennen alle afrikanischen Länder. Man redet über Afrika oder Südostasien und Nahosten. So muss man sich umgekehrt vorstellen, aus Afghanistan ist Europa. Also Europa als Westen. Es sei denn, man hatte damals als Kind, da gab es ja keine Nachrichten, kein WhatsApp, kein Social Media, so einen unmittelbaren Bezugpunkt. Ja, dann wusste man, aha, in England, da kenne ich meinen Onkel oder was auch immer. Ansonsten hat man nicht näher spezifiziert, weißt du? Dort, wo es nicht, du kennst dich von der Sprache, ne? Dort, wo es erforderlich ist, hat man für Schnee 10 verschiedene Begriffe, gerade die Inuit im Norden. Dort, wo es nicht relevant ist, hat man ein Wort Schnee und das ist alles mit umfasst. Also das kann man vielleicht ein bisschen so erklären, warum ich selber nicht gefragt habe, welches Land gehe ich denn eigentlich.
Und wenn ich heute so schaue, also unsere Große ist fast 15, wird jetzt im November 15, ist natürlich mit dem Handy draußen unterwegs. Wenn sie mal nicht erreichbar ist, wird meine Frau schon sehr unruhig. Wo ist sie denn? Find my phone und so guckt man denn, wo ist sie unterwegs? Das heißt, heute ist es normal, nicht nur in Kontakt zu sein, sondern auch zu wissen, wo die anderen ungefähr so sind. Das war ja damals eine ganz andere Zeit. Also wie hat deine Familie und auch wie hast du das ausgehalten? Weil ihr hattet ja einfach nicht die Möglichkeit, wieder in Kontakt zu treten.
So ist es. Konnte man, wenn man Glück hatte, aus technischen Gründen ab und zu mal telefonieren, von Deutschland nach Afghanistan näher, umgekehrt weniger. Aber es war auch unheimlich teuer damals. Es gab ja damals die Deutsche Telekom, keine, nicht privatisiert. Ich kann mich erinnern, dass ein paar Minuten, glaube ich, über 10 Mark gekostet haben. Viel mehr war es nicht. Fax war eine Möglichkeit, habe ich auch nicht genutzt. Dann häufig Briefe geschrieben, die ich dann an anderen Reisenden nach Afghanistan, an anderen Afghanen mitgegeben habe, die dann meine Eltern gegeben haben, weil auch das Postsystem in Afghanistan und Deutschland nicht so funktioniert haben. Ja, man war sich auf sich selbst eingestellt, Vertrauen, Gottvertrauen, dass es gut wird. Und am Anfang war ja die Hoffnung von uns allen, auch von mir, dass es nur eine Frage vom Tagen ist, dass der Krieg dort aufhört. Ich einen Anruf bekomme von meinem Vater, das Thema ist beendet, kommt zurück nach Afghanistan. So haben auch viele das so gehofft und gedacht und keiner kannte an, dass dann Anfang 90 das Ganze, als die Russen weg waren und die kommunistische Regierung gestürzt war, dass es im Bürgerkrieg kommen würde und danach dann die Taliban in der Macht kommen zum ersten Mal. So dass für mich war das so Ende 90er, 98, da habe ich schon mein Abitur gehabt und kurz vor dem Studium, erst mental im Kopf dann klar, okay, das Thema Afghanistan, deine Familie und Brüder und so, das Thema ist abgehakt durch, das wird nicht wieder passieren. Und bis dahin die Hoffnung. Man darf die Hoffnung nicht unterschätzen.
Gib uns doch gerne mal so einen Einblick. Klar, du warst auf dich allein gestellt, aber ich meine, die Sprache erstmal zu lernen, ist ja schon eine große Challenge. Deutsch mit 3 Artikeln, das ist ja nun keine leichte Sprache, glaube ich. Du hast dich da ja in der Bibliothek mit einem Philosophiebuch, hast du dir ja da geholfen. Also wie hast du es gemacht, dich da durchzuschlagen?
Für mich war, sieht man auch, wie wichtig ist, was man als Eltern, welche Werte man in der frühen Kindheit mitgibt. Und für uns war das Thema Bildung, also mein Vater war auch sehr westlich orientiert. Er ist damals, trotz aller Schwierigkeiten, war ganz häufig im Ausland, in Deutschland, in Malaysia, in Singapur. So, und er wollte, dass wir auch so offen, progressiv, westlich erzogen werden und vor allem das Thema Bildung. Und deswegen war es für mich klar, die Chance, die ich jetzt hier habe, die kann ich nutzen. Das Ganze in Form von Bildung. Und dann Rest ist ein bisschen Glück. Dadurch, dass ich ohne meine Eltern hier war, war ich auf mich alleine eingestellt. Also wie verbringt man deine Freizeit in einem Land, wo du keine Freunde hast, wie du Sprache nicht verstehst und auch nicht mit anderen Jugendlichen aus Afghanistan hängen möchtest? Weil nur weil ich aus Afghanistan komme, heißt nicht, dass ich mich mit allen Afghanen verstehen muss und dass wir alle gleiche Mindset-Perspektiven haben. Afghanistan ist ein Multistämme-Land und da gibt es auch Menschen aus verschiedenen Schichten, die kommen, die kompatibel sind zum Teil nicht und etc. Jedenfalls war dann für mich diese Entdeckung von Bücherei, ich konnte es nicht glauben, dass es ja mehrere Etagen Bücher gibt. Ich kann jedes einzeln aufmachen. Okay, damals konnte ich nicht alles lesen, aber ich könnte theoretisch es lesen, solange ich wollte, wollte sogar mitnehmen. Und der Antreiber war dann weniger, du musst dich bilden, sondern ich hatte Fragen. Ich hatte zum ersten Mal die Möglichkeit, diese ganze Islam zu verstehen. In Afghanistan lernt man islamische Verse oder den Koran etc. Man versteht aber kein Wort, anders als in Deutschland. Die Bibel ist auf Deutsch, gibt es ist in Afghanistan nicht. Und vieles macht man, weil es halt so gemacht wird, auswendig oder weil die Älteren das machen. Also diese Fragen haben mich dann angetrieben, was ist überhaupt Islam, was ist Christentum, was ist Judentum, was ist Glück, wo kommen hey, wo kommen, also all die Fragen, die man hat, normalerweise diskutiert man es mit den Eltern unter normalen Umständen, bekommen diese Fragen, das hatte ich nicht, und ich hatte aber die Bücher, und dieses Schlüssel zur Philosophie hat mein Interesse geweckt, weil dort war eine sehr gute Reise von der antiken Philosophie bis zur Neuzeit in kompakten Form, ein bisschen größere Schrift, kann ich mich erinnern. Aber ich habe mich auch dort, gab es sehr viele Bücher zur Psychologie, Verhaltenspsychologie habe ich auch gelesen, und Rhetorik habe ich viel gelesen, weil gerade Debatten, Politik war auch damals, hat mich beschäftigt. Und das hat mir mich abgelenkt. Ich konnte viele Fragen für mich beantworten, insbesondere was das Thema Sinn des Lebens angeht, für mich meine Antworten finden. Und was dass das Ganze auf meine schulische Leistung eingezahlt hat, mit ein paar witzige Sachen, die noch passiert sind, das war gar nicht mehr mir im Fokus, aber mittelbar war das ein enormer Gewinn, dass ich durchlesen Deutsch gelernt habe, zusätzlich zu dem, was ich in der Schule in Deutsch für Ausländer lernen konnte. Das war eine sehr gute Ergänzung. Und das hat, man sagt, die Sprache ist Tor zur Wahrheit oder zur Weisheit, Entschuldigung, jede Sprache. Und das kann man in dem Fall bei mir auf jeden Fall sagen.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von Open Up, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden. Immer mehr Unternehmen schauen sich das Thema mentale Gesundheit Gott sei Dank an, und das ist auch ganz wichtig, denn wir verdrängen dieses Thema nach wie vor. Es ist ein Tabuthema, und Open Up hilft jetzt mit, dass wir darüber sprechen und dass auch geholfen wird. Der Stress steigt an vielen Orten, die mentale Belastung nimmt zu, und wir brauchen hier wirklich Hilfe. Und die bietet Open Up mit einer Plattform, die Informationen bietet. Man kann sich belesen, man kann aber auch mit Menschen sprechen, die sich gut auskennen. Das heißt mit PsychologInnen, die einen begleiten können in den unterschiedlichsten Herausforderungen, angefangen bei Stressbewältigung und Burnout-Prävention bis hin zu der Frage, wo und wie setze ich eigentlich meinen Fokus, wenn ich einen großen Mental Load habe, vielleicht auch durch die Familie, um die ich mich noch kümmern muss. Ich kann es euch nur empfehlen, schaut euch das mal an, openup.de/unternehmen, alles natürlich auch nochmal für euch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ich hatte vor einer Weile den Amir Kassai hier zu Gast. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Der ist ja aus dem Iran geflohen, weil er dort auch in den Krieg ziehen sollte. Ja. Und ist dann in Wien ja gelandet und hat sich dort auch allein durchgeschlagen. Und er erzählte mir auch im Podcast, er hat ja auch ein Buch rausgebracht, erzählte mir im Podcast, dass diese schwere Zeit, auch in der er alleine geschaut hat, wie er vorwärts kommt und natürlich auch die Sprache lernt, dass ihn das auch sehr geprägt hat und sehr stark gemacht hat eigentlich für die Arbeitswelt. War das bei dir auch so?
Muss ich im Nachhinein jetzt überlegen, wohl wissen, dass mein Gehirn natürlich alles jetzt glättet im Kopf und eine kohärente Geschichte macht, und du jetzt hören willst vielleicht andere, die sagen, ja, das war so. Aber hat das so gemacht? Das weiß ich, kann ich so nicht sagen. Was es auf jeden Fall gemacht hat, ist, was die Veranlagung vermutlich auch dort war, es hat die Feinfühligkeit erheblich gesteigert. Die Empathiefähigkeit wurde extrem trainiert, weil ich musste relativ schnell zwischen Feind und Freund unterscheiden, bevor die überhaupt den Mund aufgemacht haben, sondern aus den Blicken. Und das ist anstrengend gewesen. Irgendwann geht es dann in Unterbewusste über. Aber es hat auch Vorteile. Zum Beispiel, ich glaube, das war einer der wichtigsten Vorteile, dass ich dann im Vertrieb, ich habe 5 Jahre damals bei Vodafone, als Handys noch was Besonderes waren, also in den 90er, war einer der erfolgreichsten studentischen Verkäufer, habe immer regelmäßig alle Preise bekommen, weil dann natürlich während des Verkaufsgesprächs, in dem man ja sehr, sehr, sehr viele nonverbale Signale war, und wenn man da entsprechend gezwungenermaßen geschult ist, kann man auch dann relativ flexibel schnell darauf reagieren, als manche, die es nicht machen mussten, vielleicht. Eine Erklärung für mich. Ansonsten das Thema mit dem Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit, beziehungsweise ist es vielleicht für Privilegierten nicht so vorstellbar. Die gläserne Decke kennt man von Thema Frauen, Führungspositionen. Für mich war nicht nur gläserne Decke, sondern es waren so gläserne Gebäudewände. Daran bin ich vorbeigefahren. Zum Beispiel, ich habe in Bunia gelebt. Für mich war vollkommen selbstverständlich, dass ich ja den Gebäuden von Telekom und DHL mit Elisen, ich werde never ever dort meinen Fuß reinsetzen können zu Zeiten, als ich Schule gegangen bin. Das ist nicht meine Welt. Wo meine Welt sein wird, höchstwahrscheinlich ist, dass ich im Dönerladen arbeite zum Beispiel, dass ich im Hotel arbeite, dass ich kellnere. Also all die Sachen, die man kennt aus dem eigenen sozialen Umfeld, aber dort auf gar keinen Fall. Und deswegen ist auch wichtig, da gehe ich auch in mein Buch drauf ein, dass wir viel früher die Kinder Zugang zur Wirtschaft, Kontakte, Mentoring zwischen Schulen und lokaler Wirtschaft ermöglichen müssen und nicht erst mit 8., 9. Klasse eine Woche Praktikum, sondern von so früh möglich, damit die gerade Menschen, die aus schwachen sozioökonomischen Haushalten stammen, dass sie sehen, was gibt es sonst außer dem, was mein Vater oder meine Mutter macht, von Putzen bis Fabrikarbeiten, was auch alles okay ist, aber ich brauche Horizonterweiterung und Inspiration.
Man folgt ja den Eltern oft, ne? In den Spuren sozusagen.
Man denkt, das ist die Welt, aber woher soll ich wissen, dass ich als Data Scientist irgendwo anders erklären kann, wenn ich nie einen Data Scientist drumherum gesehen habe oder einen Juristen oder Elektroinstallateur oder sonst was zum Beispiel, auch Handwerk. Und das ist mir bewusst geworden, deswegen habe ich zu SAP-Zeiten auch solche Programme sehr gerne initiiert oder unterstützt. Und dann später, als ich dann den Fuß reinsetzen wollte, obwohl ich da schon studiert habe, auch festgestellt, okay, Cover, Stahlgeruch, dass man ähnliche Leute sich eher einstellt und sieht und diese ganze Thomas- und Christian-Kreisläufe, die auf der Vorstandsebene diskutiert werden, ist auch darunter gang und gäbe. Aber ich habe es damals als für normal gehalten. Ja, das ist okay. Also gar nicht als etwas gesehen, was nicht okay ist. Das ist dann erst später dann passiert.
Ich komme zum Beispiel auch aus einer Arbeiterfamilie. Ja. Mein Vater war Maschinist, meine Mutter war Krankenschwester. Ich war der Erste, der Abitur gemacht hat und dementsprechend gab es auch keinen Support, weil das irgendwie neu war und dann dachten die, der Junge macht das schon irgendwie. Es hat sogar auch geklappt.
Ja.
Und dann habe ich auch noch angefangen zu studieren. Das war dann schon ganz wild. Aber das musste dann erstmal besprechbar gemacht werden sozusagen. Genau. Es braucht immer einen, der das irgendwie erstmal ausprobiert und macht.
Ja.
Du hast ja auch recht viel noch gemacht. Du hast dich ja sogar selbstständig gemacht mit einem eigenen Bütchen, mit einem kleinen eigenen Laden. Hatte das vielleicht auch mit der Erfahrung deines Vaters zu tun? Der hat ja auch schon viel auf die Beine gestellt, ne? Hast du erzählt.
Ja, aber es ist wohl wie immer in meinem Leben ohne jegliche Plan, aber dafür mit viel Elan. Es war auch aus der Notwendigkeit heraus. Das war nach dem Abitur, hat die Unterstützung vom Jugendamt aufgehört. Und wusste ich nicht, was das bedeutet. Und dann habe ich kein BAföG bekommen, weil BAföG setzte damals voraus, dass mindestens ein Elternteil in Deutschland gearbeitet hat. Und dann gab es zwei Optionen. Ich mache eine Ausbildung, wurde mir auch von meinem späteren Schwiegervater nahegelegt. Ich soll unbedingt Fliesenleger werden. Ich hatte zuvor mit ihm aber auch Fliesen verlegt bei uns im Haus, aber habe gewusst, nee, also ich habe so linke Hände, so krasse, das tue ich keinen Kunden an, ist nicht mein Ding. Oder halt Sozialhilfe zu bekommen, was ich auch, natürlich auch nicht wollte. Und deswegen war das, ich wollte etwas richtig krasses, cooles machen, was heute heißt, irgendwas mit KI, war damals irgendwas mit Döner. Also Dönerladen, das war sowas, alle Leute kannten, die haben einen Dönerladen aufgemacht und so, so in den 90er, so heiße Shit. Hat mir aber mein späterer Schwiegervater gesagt, Kava, das mit dem Lebensmittel, das würde ich abraten, das ist sehr viel, muss ich darauf achten und so weiter und so fort. Mach irgendwas, was damit nichts zu tun hat. Und dann hat es zufällig gegeben, am Sonntagnachmittag gehen wir spazieren in einem Neubaugebiet in St. Augustin. Ich sehe dieses Schild in einem Laden, da steht drin, Nachmittag gesucht. Und dann habe ich gesagt, oh, der Laden sieht doch schön aus, ist neu gebaut hier und hat Potenzial, da könnten wir doch so irgendwas mit Zeitschriften, Tabak und Lotto und sowas machen. Und da war mein Schwiegervater auch überzeugt, hat dann uns 10.000 Mark damals geliehen und dann die Bürgschaft gemacht bei Hochtief, damit die in den Mietvertrag reinkommen. Ja, und so hat es angefangen, das haben wir dann aufgebaut, verkauft, dann nochmal gekauft, wieder verkauft, zum Schluss dann in Dransdorf eine Bahnhaltestelle im sozialen Brennpunkt, dann ein Bütchen, wie man im Rheinland sagt, gekauft. Dort wurde auch Fahrkarten verkauft. Und das habe ich dann bis zum Studienbeginn im Wintersemester 99 haben wir gehabt. Aber das war nicht so mein Ding. Ich war körperlich am Ende. Das war zwar gut, aber dann war es auch gut. Lange Arbeitstage, ne? Ja, 4 Uhr morgens aufgestanden, Brötchen geschmiert und die Bauarbeiter kamen ja morgen früh und dann Buchhaltung und so weiter und so fort. Natürlich habe ich mit meiner Frau gemeinsam gemacht, aber man merkt, ob es etwas man Spaß hatte oder nicht. Spaß hatte ich aber auch gut. Ich wollte aber auch studieren. Und dann habe ich gesagt, ein Buch habe ich geschrieben, den Hergang aus Versehen, dann bin ich bei Jura gelandet.
Und ja, du hast aus Versehen angefangen, Jura zu studieren.
Genau. Hab da ein bisschen geschwommen, 4 Semester, bis ich gecheckt habe, wie Studium in Deutschland läuft, Jura insbesondere. Und ich hatte noch nie vor dem ersten Studientag von BGB gehört, geschweige denn Verträge, wie in Deutschland zustande kommen oder wo man BGB kauft und das BGB über 2000 Paragraphen hatte. Ich hatte gedacht damals, man muss als Jurist alles auswendig lernen. Und als ich das BGB zum ersten Mal in der Hand hatte, und gesehen habe, über 2000 Paragraphen, und gesagt, um Gottes Willen, das werde ich auf gar keinen Fall machen, so ein Scheiß. Naja,
Reskenzier. Aber wie schafft man es denn, Jura zu studieren ohne Passion?
Ja gut, also ich war so erzogen, wenn man nicht mit meinen Schmeißen straße, dann gehe ich den Weg auch zu Ende. Und wenn die Hindernisse gibt, dann versuche ich zu überwinden, weil Optionen abbrechen, es wäre mir nie in den Sinn gekommen, abzubrechen, weil dann müsste ich dann wissen, was dann und keine Ahnung, was dann oder ob es besser wird, weiß ich nicht. Also wenn dieses Gefühl, wenn man nicht weiß, dass man aufgefangen werden kann, weißt du, das ist, beneide alle Menschen, die Netzwerke haben, Eltern haben und so weiter und so fort. Man weiß, man wird aufgefangen, egal wie es einem schlecht geht, etc. Aber man weiß, da ist nichts. Also kann man sich auch nicht gönnen zu sagen, das mache ich nicht. Kein Plan B, den Weg gehen. Und das war bei der Schule so und das auch im Studium durchziehen. Und das ist auch später im Berufsleben auch war so. Ich hatte nie, zumindest in den ersten Jahren, wirklich Auswahl, ob ich A oder B oder C mache, sondern ich habe die erstbeste Gelegenheit, wenn ich bekommen habe, erkämpft habe, das habe ich auch genommen. Und beim Jura war auch so und dann irgendwann habe ich festgestellt, das macht mir schon Spaß. Das ist ja wie Mathe, nur ohne Mathe. Also viel Logik, aber in Form von Worten.
Ja.
Weil Deutsch mir auch Spaß gemacht hat. Das mit dem Artikel habe ich immer noch nicht drauf, in den 3 Artikel, die du am Anfang angesprochen hast. Das wird man, glaube ich, nie hinkriegen, wenn man hier nicht als
ich kenne auch Leute, die das nicht zu 100%, von daher kann man sich da vielleicht locker machen. Aber was würdest du denn jungen Menschen mitgeben, die heute auch so am Anfang stehen? Ne? Du hast ja verschiedene Sachen quasi gemacht nach der Schule. Ne? Du hast diese Selbstständigkeit gehabt mit Verkauf, nochmal der zweite Schritt, dann studieren, dann irgendwann dein erster Job bei einer Telekom-Tochter. Das heißt, du hast viel ausprobiert. Ist das vielleicht ein guter Tipp?
Also, den jungen Leuten, früher war nicht alles besser, wie manche sagen, aber heutzutage ist vieles, vieles besser als früher. Also, wichtig ist, sich Einblicke verschaffen, früh genug, was gibt's auf der Welt. Ist viel einfacher. Früher, unseins, musste jetzt im Arbeitsamt gehen und dann diese dicken Schinken mal mit den Berufsorientierungsdinger, Blätter lesen, weißt du, was es so alles gibt. Ist ja heutzutage paradiesisch, wie man leichter Informationen da rankommen kann, was man so alles machen kann. Das sollte man als erstes machen. Dann
wahrscheinlich ist die Agentur für Arbeit bei TikTok mittlerweile.
Hoffe ich. Genau, da
könnte sein. Sehr
viel. So früh wie möglich mit den Praktikas anfangen, also lieber dort investieren als irgendwo anders, um frühzeitig Einblicke zu gewinnen und zu Netzwerken wird auch häufig unterschätzt, heutzutage ist auch sehr leicht, gerade über LinkedIn, weil ich glaube, davor sind die zu jung, aber ab LinkedIn erreicht man praktisch eigentlich jede Person, fast jede Person, die in der Wirtschaft lebt, irgendwas zu sagen hat, wenn man Interesse hat, ob es Interesse in einem Unternehmen ist oder in der Tätigkeit in einem Unternehmen ist, den Menschen zu folgen, zu kommentieren, Expertise zu zeigen. Mein Eindruck ist anekdotisch natürlich, nicht wissenschaftlich belegt, dass die Gen Alpha, die ich kenne, mittlerweile Gen Z, die sind viel zu früh aus meiner Sicht, viel zu ehrgeizig und ungeduldig, dass sie schon mit 15, 16 ganz genau wissen wollen, wie sie am schnellsten ans Geld kommen und wie sie am schnellsten durch Einsatz von Digitalisierung, durch Einsatz von neuen Geschäftsideen und Startups etc. nach vorne kommen, wo ich dann manchmal sagen muss, ganz ruhig, entspann dich, mach erstmal die Schule in Ruhe.
Schau dich erstmal um.
Schau dich um, geh mal ein bisschen die Welt gucken, mach mal was Freiwilliges Jahr oder andere Sachen.
Hm, das sagen wir unserer Tochter auch, unserer Großen.
Ja.
Genau. Woher sollen die es auch wissen? Die sind ja auch überfordert, was uns jetzt ganz woanders hinbringen würde, aber es ist ja nun mal so. Mhm. Es gibt mehr Möglichkeiten, es ist vielleicht auch einfacher, sich einen Überblick zu verschaffen durch die Medien, aber die Optionen, die wir heute alle haben, machen es natürlich auch schwer, einen Überblick zu bekommen. Deswegen glaube ich auch, es ist wichtig, mit Leuten zu sprechen, Eltern, anderen, die arbeiten. Ich hatte bei uns in der Schule auch mal vorgeschlagen, lass uns doch mal so eine Art Jobspeed-Dating machen. Die Eltern, du kannst ja einen Call aufsetzen und alle Eltern, jeder sehr hat mal gut. eine Minute und pitcht mal seinen Job.
Sehr gut, sehr gut, ja.
Sowas mal zu machen, ne?
Ja. Kann man unproblematisch niedrigschwellig machen in der gleichen, ja. Und ansonsten als Eltern natürlich den Druck rausnehmen von den Kindern, weil die, du hast richtig gesagt, die werden erschlagen, einmal von Angebotsvielfalt, dann auch von Erwartungsvielfalt und zum anderen Teil auch zurecht fühlen sich vielleicht unter Druck. Also wenn man sich die Lebenshaltungskosten anguckt, wenn man die Mieten anguckt und die Hauspreise anguckt, dass der eine andere sich ein bisschen unter Druck gesetzt fühlt, kriege ich diesen Lebensstandard, den meine Eltern hatten, noch hin für meine Familie, kann ich mir ein oder zwei Kinder leisten, in eine vernünftige Wohnung, gerade in Großstädten. Das höre ich dann von ein bisschen so Mitte 20er oder so ein bisschen drüber, dass das schon die unter Druck sitzt. Es ist nicht mehr so so einfach, sich so ein Auto, eine Wohnung und sowas zu leisten, als vielleicht früher der Fall war. Die müssen die Studienkredite tilgen, alles ist knapper geworden. Also wie immer, es ist viel komplizierter, vielfältiger. Aber ich habe die Shell-Studie gelesen, du vermutlich auch, letzte Woche rausgekommen ist. Für alle, die es nicht gelesen haben, das ist die Quelle der Wahrheit. Und sozusagen kann man erstmal sehr gut die Trends sehen der letzten Jahre. Und da sieht man unaufgeregt, dass eigentlich einerseits die Welt schon viel mehr heile ist, als die Medien einen zum Teil oder auch Social Media und sogenannte Gen Z-Berater und Co. weismachen wollen. Auf der anderen Seite ist es auch schon träge. Also wenn man guckt, dass auch die junge Generation immer noch sehr viel traditionelles Rollenmodell immer noch leben, obwohl man denkt, okay, wir sind viel, viel weiter in Sachen Gleichberechtigung und Emanzipation und so. Dann ist es die träge Seite. Auf der anderen Seite sieht man auch, die Jugend ist viel politischer als früher. Es stimmt nicht, dass die Jugend jetzt alle nach rechts gerückt wären oder gar rechts radikal, sondern eine deutliche Mehrheit sind immer noch in der Mitte unterwegs, oder rechts oder links und so. Also
wir sind gefragt eigentlich,
genau,
ne?
Ja.
Diejenigen, die in der Arbeitswelt, wir haben eine gewisse Verantwortung auch. Ich wollte aber auch gerne mal über das Thema Karriere einmal mit dir reden. Du hast ja Karriere gemacht. Du bist ja dann auch bei SAP. Genau, das vielleicht auch, aber du bist bei SAP dann auch bis zum globalen Personalchef hast du dich hochgearbeitet und du schreibst in deinem Buch über Karriere, es geht um persönliches Wachstum, Weiterentwicklung und Horizonterweiterung. Fand ich sehr schön. Trotzdem sehe ich auch immer wieder, wie viele Menschen irgendwie unzufrieden sind und nicht happy mit ihrer Karriere, mit ihrem Arbeitsleben. Das ist die Gallup-Studie, die viel zitierte. Und da hast du auch nochmal ein schönes Beispiel, der unglückliche IT-Manager, den beschreibst du bei dir in deinem Buch, der, glaube in seiner Freizeit gerne gärtnert und ihr kommt ins Gespräch und es geht dann so aus, dass er Gärtner wird.
Landschaftsgärtner.
Und da frage ich mich manchmal auch, warum, oder ich würde es mir vielmehr wünschen, warum kommen nicht mehr Menschen in die Reflexion und trauen sich mal was zu tun? Braucht es dann immer wirklich diese große Midlife-Crisis oder eine andere Krise? Das hat ja auch mit New Work für mich ganz viel zu tun, dass wir uns eben mal fragen, was wollen wir eigentlich machen? Ne?
Ja.
Wie erlebst du das?
Absolut. Also das mit dem IT-Manager, auf den sind wir aufmerksam geworden eigentlich wegen seiner unzureichenden Performance. Und das ist auch ein Beispiel zu sagen, wie die Leute als Low-Performer schnell gestempelt werden. Und man versucht eben die Symptome zu bekämpfen, die Leute zu identifizieren, rauszunehmen, anstatt die Ursachen zu finden, woran es liegt. Das ist ein Extrembeispiel, aber als Personaler weißt du, dass das eigentlich in, also das Glück, so früh möglich zu wissen, was ist meine Leidenschaft, was macht mir Spaß, plus das Privileg zu haben, genau den Weg gehen zu können, zu dürfen, sich zu leisten, Das ist natürlich 6M Lotto plus Jackpot, wenn man das so früh möglich kann. Häufig, ab keinen Zahlen natürlich, sind mir Menschen begegnet, die wegen den Eltern, Erwartungshaltung von Eltern, irgendwas gemacht haben, also ein Studium angefangen haben oder aus Verzweiflung Jura studiert haben oder Lehramt oder weiß, also jetzt, die kein gezieltes Ziel hatten, aber die mussten irgendwas machen, die Erwartungen haben die gemacht. Und die schaffen natürlich Studium auch gut, durchschnittlich bis gut, bis sehr gut. Die kommen auch im Berufsleben. Da sind die auch, die kriegen kein Burnout oder sind nicht schlecht. Die machen diese Leistung mittlere Art und Güte, erbringen sie auch. Aber es ist nicht das, was sie antreibt, wo sie morgens aufstehen und sagen, richtig Bock habe ich da drauf und so. Das kann man den Arbeitgeber auch nicht immer zum Vorwurf machen, weil die Leute haben sich darauf beworben, die machen ihren Job. Und die Frage ist, wann kommt der Moment zu reflektieren, Moment mal, ist das überhaupt, was ich die nächsten 30 Jahre machen will oder möchte ich jetzt schon umsatteln? Und die besonders mutig waren, die haben es im Studium gemacht, abgebrochen, was Neues angefangen, immerhin, besser später als gar nicht. Aber wenn man Berufsleben angefangen hat, so, und so 3-4 Jahre Berufsleben da ist, dann wird die Fallhöhe ein bisschen größer, dann wird man so ein bisschen träger, dann macht man die Arbeit, aber dann merkt man bei
dir. Du zahlst vielleicht noch was ab.
Du zahlst noch mal was ab, man kann sich nicht leisten, einfach abzubrechen, aber dann merkt man bei diesen Menschen, zwischen diesen Menschen und denen, die wirklich Spaß bei ihrer Arbeit haben, was sie machen, da merkt man unbedingt den Unterschied an und dann wird das eine als High-Performer bezeichnet und nach oben geht und die Performance auf Wertschätzung trifft. Die anderen machen einen guten Job, aber und dann ist irgendwann, manche schaffen es bis zur Rente so durchzubekommen, gehen früher vielleicht in Vorruhestand, gucken eher auf die Uhr, weil das ist dann Feierabend, als die anderen in den Flow sind. Und das ist, und da kommen wir jetzt zurück auf das, was wir gesagt haben, Eltern, frühzeitige Orientierung, frühzeitige, stärkenorientierte Bildung. Darauf gehe ich in meinem Buch ja ausführlich ein. Je früher die in der Schule individuell unterrichtet werden, weil, wie gesagt, Humboldt würde weinen, wenn er sehen würde, wie die Schulen heutzutage unterrichten, wie bei unseren Eltern, wie Großeltern, immer noch mit Kreide und Tafel und auswendig lernen, Gruppen, Unterricht etc. Aber wenn wir dort mehr investieren würden, wir müssen eigentlich nur das machen, was die Schule des Jahres in bestehenden Systemen machen. Also man muss nicht jetzt unbedingt eine Revolution starten.
Aber es gibt gute Beispiele, ne?
Genau, gute Beispiele, da gehe ich im Buch auch drauf ein. Also man kann über Föderalismus sich den Kopf zerbrechen etc. Man kann sagen, okay, das ist ein System, andere Schulen schaffen das. Genau diese projektorientierte, stärkerorientierte individuelle Schulunterricht. Und übrigens, diese Schule verzichten im Gegenzug nicht auf Leistung. Die haben ja sogar bessere Leistungsnoten als die normalen Schulen. Aber dann wüssten diese Kinder viel, viel früher, was sie wollen. Dass nicht ein Mädchen unbewusst, zum Teil bewusst einfach in diesen künstlerischen Schienen gesteckt werden, obwohl sie vielleicht Bock auf Informatik oder Mathe oder sowas hätten. Oder umgekehrt, dass Jungs in diese Richtung geschoben werden, obwohl die vielleicht auch gern malen würden, musizieren würden. Und wenn sie dann das lernen, was die studieren, was sie gern machen, lernen, dann haben wir ganz viele Menschen, die quasi immer im Flow sind. Daher wird dann automatisch das Thema Burnout, psychische Erkrankung etc. abnehmen. Hat bei den Ländern, wo diese Gleichberechtigungen dabei sind, am weitesten fortgeschritten, sieht man trotzdem auch die Schlagseite, dass dann schon Frauen überwiegend in soziale Berufe ergreifen, wenn die Wahl haben als Männer. Das ist aber eine andere Diskussion. Aber wenn wir dort anfangen würden, in der Bildung, schon vor der ersten Klasse, ich fordere nämlich eine Vorschule oder Kindergartenpflicht, dann hat man oben später, dann braucht man sich nicht darum den Kopf zusammenhattern, wieso wir jedes Jahr ungefähr 6% Schulabbrecherquote haben, warum wir Menschen haben im Arbeitsleben, die keinen Spaß an ihrer Arbeit haben und die dann auch früh in Rente gehen oder in Vorruhestand gehen, weil sie dann krank werden.
Ich habe auch mit meiner Frau noch über dein Buch gesprochen und genau über diesen Punkt, du zitierst ja auch das System in Finnland, ja. Und dort ist es, glaube ich, so, dass sie bis zur 9. Klasse zusammen sind und dann wird es erst auseinander selektiert. Unsere Älteste, die ist dann nämlich irgendwie nach der 4. War erst die Überlegung Richtung Abi, dann Real und irgendwie war man sich nach wie vor nicht sicher weil du hast andere Umfelder und so weiter und so fort. Und der hätte das sehr gut getan, noch lange im Klassenverbund zu bleiben. Deswegen haben wir gerade gestern drüber gesprochen. Also vielleicht ist das ja auch mal ein Thema, was man über den Podcast hinaus nochmal mit in diese Schulen reinnehmen kann.
Absolut. Und die Studien in Deutschland zeigen auch, vor kurzem habe ich gesehen, dass in den Bundesländern, wo man bis zur 6., 7. Klasse zusammengehen kann, wie in Berlin zum Beispiel, da ist die Chancengerechtigkeit deutlich höher, statt jetzt gesehen als anderen Bundesländer, wo man nach der 4. Klasse trennt. Auch eine rein willkürliche Zahl, 4. Klasse. Es gibt keine wissenschaftliche, empirische Gründe, warum 4. und nicht 3. und nicht 5. Aber es zeigen die Zahlen, sowohl aus Deutschland als auch Ausland, je mehr länger da sind. Guck, Gabriel, ich war eine katastrophale Schule in den ersten 5 oder 6 Jahren, kann ich mich erinnern. Also ich habe Angst vor der Schule gehabt, den Notendruck. Ich habe so ein dunkles Feld, habe ich und sowas. Ja, Noten, ich rede von Afghanistan noch, also da war auch die Noten, aber ich will da was anderes sehen. Also bei mir hat dann in der 7. Klasse, kann ich mich erinnern, irgendwas im Kopf Klick gemacht. Dann bin ich ein 8. Bester meines Jahrgangs geworden, von der komplette Zero to Hero. Nicht, weil ich Wunderpillen geschluckt habe, sondern ich habe das gebraucht, diese Zeit, meine individuelle Entwicklung, meine Gehirn oder was auch immer gebraucht, bis es dann soweit war. Und wir wissen, jedes kennt es individuell. Bei manchen ist schon nach der 4. Klasse sind die schon soweit, bei manchen brauchen 5. 6. Aber durch diese Entscheidung werden die dann sozusagen verlieren ganz viele Jahre und manche davon schaffen über den 2. Bildungsweg. Aber wer schafft so viel bitterische Energie, wenn er mal falsch abgebogen ist, von Hauptschule und Realschule und dann Lehre und dann Abitur machen, Studium, weißt du, das erfordert ja auch unheimlich viel Kraft. Das haben nicht jeder. Ja. Man kennt einzelne Success Stories, die auf LinkedIn geschildert werden, und dann sagen die manche, ja, das funktioniert doch in Deutschland, das Bildungssystem, jeder kann werden, aber die vergessen, dass das wirklich nur die Spitze des Eisberges ist, was man sieht, das Success Story. Viele andere, die dann quasi im System untergegangen sind, die sieht man gar nicht.
Ja.
Könnten wir darüber uns zu Tode reden, auch mit Kultusminister kann man das machen. Also ich habe mit einigen gesprochen, an sich gibt es keine Einsicht, Dissens, wir wissen alle, wie es besser geht, aber das Thema Umsetzung ist ein großes Problem. Aber ich hoffe, dass dieser drohende Arbeitermangel, was auf uns zukommt, drohender Wohlstandverlust, dass das die Politik dazu bringt, auch hier mutige Reformen in Sachen Bildung zu machen.
Du hast in deinem Buch auch ein sehr schönes Mantra, Everybody's a Talent.
Ja.
Sehe ich natürlich nicht nur als Vater, aber auch grundsätzlich genauso. Ich habe ja auch gemerkt, durch diesen Podcast, man kann ja auch von jedem Menschen was lernen. Ja, ne? Das ist ja toll, wenn man aber auch so durchs Leben geht und überhaupt erstmal so mit so einem Menschenbild unterwegs ist. Und dann lernt man selber, dann performt man selber, hat dadurch auch mehr Spaß an der eigenen Arbeit und entwickelt sich weiter.
Genau, ja.
Und du hast dich auch in deiner Zeit bei SAP, um nur auch nochmal dahin zu kommen, weiterentwickelt, teilst dir auch in deinem Buch sehr viele deiner Learnings, Projekte, die du mit angestoßen hast. Was hat dir geholfen, in deiner Laufbahn auch bei SAP dich weiterzuentwickeln und auch Dinge neu anzustoßen, die sicherlich auch für Diskussionen immer wieder und manchmal vielleicht sogar für Widerstände gesorgt haben?
Ich glaube, konkret war das, also ich werde im Leben immer mit Skepsis begegnet, seitdem ich denken kann. Immer sind Leute skeptisch. Also die Geschichte kann ich dir nicht erzählen, dass mir jemals passiert wäre, dass jemand gesagt hätte, Cover, ich gebe dir Vertrauensvorschuss, ich sehe in dir was, mach mal. Oder das ist mir nie passiert. Es war immer, weiß ich nicht, ob du es kannst oder das traue ich ihm nicht zu oder er fällt auf oder sowas. Weißt du, wenn man das als die ganze Zeit begegnet wird und dann, obwohl man eigentlich sagt, ich kann das besser, ich kann das, ich weiß, wie das geht, und alle sagen, ja, komm, ja, da gibt es viele bessere Leute, die versuchen, morgens, abends, du kommst das Klugscheiße von der Seite und meinst, es besser machen zu können. Zu übertragen, das war bei dem HR und mir genauso. Ich bin ja nicht HR aufgewachsen, ich war Arbeitsrechtler, habe ich bei SAP auch angefangen. Dann wollte ich SAP verlassen. Da ist einiges schiefgegangen, was hätte schiefgehen können. Dann war ich ein paar Jahre in der Sales-Organisation, bin ich sozusagen behalten, als Retention konnte ich bleiben. Habe aber natürlich festgestellt, was man im HR anders und besser machen könnte, was man damals nicht gemacht hat. Ich rede von 2019 oder so in diesem Dreh. Und als ich dann die Chance mit viel Überzeugung und ich schwöre und was auch immer, und daher kommt mein Leidenschaft für potenzialorientierte Umgangsweise und Betrachten der Menschen, dass man weniger sich ein bisschen locker macht, nicht guckt auf Track Record und Zeugnisse und was auch immer, sondern du hast Bock, mach mal. Jedenfalls solange es nicht um Chirurgen und Sicherheitsmaßnahmen und sowas angeht. Ja, probier mal aus. Da mehr kann es ja nicht schief gehen, außer dass man das wieder korrigiert. Und wenn man so eine Chance dann bekommt und ich bekommen habe, erstmal so alle, wir gucken mal an, was da passiert. Ich hab's doch gesagt. Und der andere sagt, ja, wird vielleicht gut gehen und so. Weißt du, wenn du so ein Gefühl in den Job steigst, dann bleibt ja nichts anderes als volles Commitment zu zeigen, drüber hinwegzugehen, 120% Gas zu geben, dieses Vertrauen zu rechtfertigen und das am richtigsten sozusagen machen. Das ist ein enormer Druck auf einen psychisch, aber auf der anderen Seite auch enorme Antreiber, diese Anerkennung zu bekommen. Und so war es in meinem Leben. Wenn dann das Ganze auch noch auf die Zustimmung von der Belegschaft und Betriebsräten, alle finden toll. Und wenn man die Zahlen geguckt habe, wie viele Bewerbungen wir bekommen haben, die das immer weiter Rekordwerte erreicht haben. Und das war für mich so ein Gradmesser. Die Zustimmung der Mitarbeiter gestiegen ist von einem Rekord zum anderen. Das treibt, hat mich natürlich angetrieben, immer Bälle in der Luft zu haben und immer dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Sollte jetzt nicht der einzige Treiber sein. Ich versuche daran zu arbeiten, andere Treiber zu entwickeln. Aber das habe ich so als Leben so mitbekommen im Leben.
Und dann schreibst du ja auch über Führung in deinem Buch, Leadership. Ich hatte mich neulich gerade wieder mit in unserem Team über Führung unterhalten und da stieß ich auf das alte Steve Jobs Zitat, if you want to make everyone happy, sell ice cream. Also es geht ja nicht darum, alle irgendwie happy zu machen, da sind wir uns wahrscheinlich einig, aber trotzdem geht es natürlich schon darum, zu schauen, wie wir erfolgreich gemeinsam sind. Und da hast du auch was Schönes zugeschrieben in deinem Buch. Und zwar hast du geschrieben, dass Führungskräfte doch Sparringspartner für die Zielerreichung sein könnten. Das hat mir gut gefallen. Das ist aber an sich ja auch nicht neu, ne, wenn man das so versteht.
Genau, also dieses Bild am Anfang gesagt hast, everybody is a talent. Wenn das erstmal alle, also nicht nur im Arbeitsleben, wenn man das sich veränderliche, geben sich dann die anderen Handlungsfelder sozusagen von alleine. Und was Thema Führung angeht, wenn wir sagen, menschenzentrierte Führung und dass es kein Widerspruch ist zwischen einer Führungskraft, die stärker orientiert arbeitet, auf Menschen Rücksicht nimmt, aber trotzdem fordernd ist und Unternehmensziele erreichen will, das funktioniert nur dann, diese Dreiklang hinzubekommen zwischen Mitarbeiterzufriedenheit, Unternehmenserfolg und Kundenzufriedenheit. Das kriegt man hin, wenn man Führungskräfte hat, die wirklich führen können und auch wollen. Und dass man denen auch nicht dann nach der Ernennung sozusagen zum Alleinherrscher machen lässt und dann auch den Mitarbeitern dann irgendwas in die Hand gibt, dass sie die Führungskräfte auch wirklich evaluieren können, anonym natürlich. Und dazu ist natürlich erforderlich, dass am Anfang die Gleichwertigkeit für Führung und Expertenlaufbahn haben. Nicht, dass jeder, der sich weiterentwickeln will, jetzt unbedingt Führungskraft werden muss, sonst bewegt man sich nicht. Wenn man da alles richtig gemacht hat, das haben wir über Jahre, über SAP auch verprobt, dann kriegt man es hin, dass man erstmal die Leute dazu Führungskräften bekommt, die Bock drauf haben, weil die wissen, für mich ist nicht nur, ich werde Führungskraft, sondern ich meine Werte, also ob die meine Leute mir vertrauen, das wird jährlich gemessen, das wird transparent gemacht im Team und nach oben. Andererseits habe ich die Ziele zu erreichen. Also ich muss diese Balance erkennen bekommen zwischen fördern und fordern. Und aber andererseits mich nicht jetzt in Kuschelmodus begeben muss, dass ich alle meine Mitarbeiter lieb habe und so, weil das am Ende dann auch nicht förderlich ist für die Mitarbeiterentwicklung, aber auch die Unternehmensziele erreicht man nicht. Ich bin ein, wie gesagt, persönlich ein überzeugt von diesem Modell, diese Dreiklang kriegt man hin, aber ich sehe auch in der Praxis, wie viel Skepsis dagegen herrscht. Einmal gegen die Gleichwertigkeit und zweitens, wie als Führungskraft, ich darf meine Mitarbeiter keine Schulnoten geben, aber meine Mitarbeiter bewerten mich und da sind mein Chef, auch noch mein Peers gegebenenfalls. Das ist undenkbar und da müssen wir eigentlich dahin kommen, um zu zeigen, das geht. Also man kann diese Balance hinbekommen, wenn man von vornherein nicht irgendwelche Leute zur Führungskräfte macht, die man aus strategischen Gründen Top-Experten halten will. Und dann baut man riesige Führungskräfteentwicklungsstäbe, die aus diesen Menschen biegen und brechen und drehen etc., damit die einigermaßen aus deren Führungskräfte werden. Kann man sich eigentlich sparen. Okay, ich glaube,
jetzt geht beim Recruiting los, ne?
Da geht's los.
Interessant fand ich, was ich neulich im Manager-Magazin gelesen habe. Die haben nämlich die Chefinnenstudie zitiert und die kam zu dem Ergebnis, nur noch jede vierte Person, 27%, kann sich vorstellen, im Laufe ihres Berufslebens eine Führungsrolle zu übernehmen. Also der Job der Führungskraft wird eher unattraktiver, weil man damit noch mehr Jobs verbindet, als es vielleicht früher war. Kannst du das nachvollziehen?
Ich war ja in Potsdam da bei der Forschung dieser Studie. Bei den Ergebnissen, ich glaube natürlich, das Ergebnis von dieser Umfrage, würde ich sagen, eher weniger als Studie, also eine Umfrageergebnisse. Gleichwohl, also was wäre die eigentliche Erwartung gewesen? Dass alle Führungskräfte werden wollen? Wohl kaum. Denn sie sind vollkommen Freiheit, dass nicht die alle wollen, haben einen Bock dazu. Gar nicht darum, dass die Anforderungen der Führungskraft so komplex sei und die werden Sandwich-Positionen, die werden das auch vielleicht teilweise, aber das ist gar nicht, es ist nicht jeder Mann, jede Frau ist Ziel ist es, genauso wie man in der Klasse nicht jeder Klassensprecher werden wollte, sondern es waren nur bestimmte Personen. Aber ich nochmal zurückzukommen, wenn ich die Führungslaufbahn attraktiv mache, erstmal, warum mache ich die Führungskraft attraktiv eigentlich? Ich verstehe nicht, in einer Gesellschaft, die auf Innovation aus ist, die auf, durch Innovation lebt, warum fokussiert man sich so einseitig auf Führung und nicht auf Expertinnenkarriere? Weißt du, die geilsten Erfindungen sind eher weniger durch die Führungskräfte erfunden worden, sondern durch Expertinnen. Natürlich, die brauchen eine entsprechende Umgebung, durch die Führungskraft hergestellt werden sollte, etc. Aber ist für mich auch ein bisschen einseitige Betrachtung, wenn wir nur auf Führung fokussieren. Dass wir im Kontext mit Gender Diversity Frauen machen, hat es einen anderen Grund, weil es geht um Repräsentation und Kulturwandel etc. Aber hier bin ich dafür zu sagen, lass uns fokussieren auf beide Felder, Expertenlaufbahn und Führungslaufbahn, diese auch gleichwertig zu sehen, ansonsten parallel daran zu arbeiten, dass die Führung attraktiv wird für diejenigen, die es wollen. Heißt, erstmal Gleichwertigkeit, zweitens Führung in Teilzeit als Standard machen, geteilte Führung als Standard machen, die Anforderungen der Führung, wie eingangs gesagt habe, die Erwartungshaltung klar machen. Und dann aber auch, glaube ich, die wichtigste Message ist, neben den üblichen Schulungen, die sie machen sollten, aus meiner Sicht, Gelassenheit zu leben. Weil wenn man als Führungskraft Überstunden machen muss, regelmäßig, strukturiert, dann weiß ich nicht, woran, ob es wirklich in der Führung liegt. Weil du bist eine Führungskraft, du weißt, als Führungskraft hat man am ehesten die Möglichkeit zu delegieren, Sachen nicht zu machen oder zu verschieben als ein sogenannter Single Contributor. Das ist dein Kunde, da musst du hin, du kannst nicht jemand anderen schicken. Also da würde auch ein bisschen, glaube ich, auch man auch helfen, als Führungskräfte Vorbild zu sein, dass man jetzt nicht zeigt, ich bin so überarbeitet, dass ich von morgens um 7 bis abends um 10 arbeite, um dann dieses Bild auch als unattraktiv zu zeigen.
Genau, man verbindet das schnell mit Stress und Überstunden und das ist natürlich wenig attraktiv, zumal auch nicht für junge Leute, die sagen, Geld ist nicht alles. Ne?
Auch für ältere Leute ist es auch nicht, Geld ist alles. Es ist nicht nur eine Frage vom Alter, sondern man hat andere Prioritäten, wir haben einen anderen Zeitgeist als vor 30 Jahren. Also es kommen sehr viele Sachen zusammen. Einmal das System attraktiver machen und dann, wenn man die richtigen Menschen zur Führungskräfte ausgesucht hat, wie wir gerade gesagt haben, und nicht Experten und sowas, dann findet man automatisch eher Menschen, die Spaß in den Damen, unterschiedliche Interessen übereinander zu bringen, also weniger im Stress, im negativen Stress und zwar auf Dauer, weil man in der Regel ja genau das macht, was einem wirklich Spaß macht und nicht was machen muss, was weil man anders nicht weitergekommen wäre.
Was mich auch nochmal interessieren würde, wie du das siehst, die Frage der Haltung und Führung, ja, in diesen Zeiten auch, in der der Populismus stärker wird, in der auch die AfD stärker wird. Und wir haben ja auch Führungskräfte erlebt, wie zum Beispiel den VW- und Porsche-Chef Blume, der sich ganz klar positioniert hat, auch öffentlich. Da haben schon andere gesagt, eieiei, ich berufe mich lieber auf meine Werte und halte mich ein bisschen zurück. Also ich glaube, da herrscht auch eine große Unsicherheit, wie weit positioniert man sich jetzt öffentlich oder sagt man, nee, wir sind hier im Unternehmenskontext, wir haben Mitarbeitende, die vielleicht unterschiedliche Perspektiven haben. Wie siehst denn du das?
Ja gut, also wir haben eine gewisse Evolution jetzt hinter uns. Da gibt es die eine Seite, die sagen, the business of business is business, also Politik raus, wir machen Consumer Service Business. Was natürlich ein bisschen sehr eingeschränktes Verständnis von Business ist. Wenn der Business of the Business Business ist, dann dazu gehört zum Business auch zum Beispiel Thema Fachkräfte, das zum Thema Arbeitnehmer, also psychologische Sicherheit etc. Wenn diese nicht gewährleistet sind, dann wird es auch so ein Business-Thema. Und ich glaube, wir sind schon lange dort, dass diese Themen nicht jetzt private politische Ansichten sind, sondern auch wirklich Business-Themen sind. Das ist, heute, wir haben 21. sieht man ja heute in der erste Seite bei Spiegel, Alarmstufe Braun. Da werde ich auch zitiert dort, was der Einfluss von Rechtspopulisten, AfD auf die Wirtschaftswelt, gerade im Osten, aber nicht nur, aber auch im Osten gerade ist. Also ich würde sagen, die Zeiten von auf LinkedIn schreiben und so Geschichten ist vorbei. Ich glaube, da kriegt man keine Heldenmedaille, wenn man noch einen Post aufsetzt. Auch damals, am Anfang, die ersten, die es gemacht haben, da habe ich noch Hochachtung gehabt. Die später gemacht haben, gut, wie damals die Toren auf sind, ist aber auch kein großes Ding. Aber viel wichtiger war damals, ist, wenn die den nächsten Schritt machen, ist für mich viel wichtiger, nicht auf LinkedIn, Social Media zu schreiben, sondern das Thema in Betrieb mitnehmen, ohne parteipolitisch zu werden und zu sagen, okay, wir sind ein Abbild der Gesellschaft, also als Betrieb. Wenn ich zum Beispiel in Thüringen bin, dann gehe ich davon aus, dass vermutlich ungefähr 20-30% von euch AfD gewählt haben, was auch völlig okay ist. Das ist eure Wahl. Da gibt es andere, die was anderes gewählt haben. Aber was bedeutet diese populistische Position für uns als Betrieb? Ich will nicht für Deutschland reden, ich will nicht für Ampel oder was auch reden, aber nehmen wir mal das und jenes als Beispiel und herunterbrechen auf den Betrieb. Dann ist die Diskussion eine ganz andere. Also wenn man dann über geflüchtete Migranten reden, dann reden wir nicht von den Migrantinnen, von den Geflüchteten, sondern reden wir von Mehmet und von Fatima und von Kawa, die im Betrieb am Band arbeiten. Und in 99% der Fälle hört man immer, wenn die Leute so zum Teil diese Sprüche nutzen, zu sagen, ja, dich meine ich ja nicht. Also nicht Leute wie dich, Cover und so. Aber da sind wir sind nicht mehr also Leute wie ich. Und Gott sei Dank, diejenigen, die mit Messerstecherei und was auch immer auffallen, sind die deutliche Minderheit im Vergleich zu allen anderen. Und dann kriegt man, glaube ich, die Leute auch ganz anders. Wir sind als Vollzeitkraft in der Regel bis zu 8 Stunden auf der Arbeit. Das Vertrauen Arbeitgeber ist ziemlich groß, zu Recht. Wenn man sagt, ihr könnt wählen, was ihr wollt, aber wir sagen, was für uns als Betrieb, als Arbeitgeber wichtig wäre, wenn wir als EU austreten, was manche wollen, was würde denn für uns bedeuten, wenn wir, für uns als Betrieb, und dann ist die Auswirkung auf einmal individuell. Und das ist nicht Habeck, das ist nicht Merz, das ist sowieso, sondern das ist dann für uns würde bedeuten, das und jenes Geschäft können wir abschreiben. Und allein das zu thematisieren, sagen, okay, lass uns doch darüber reden, wir holen Experten, es gibt ja viele Experten, die das Ganze einordnen, die ein bisschen, ohne zu bewerten, unterstützen, man aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Wohlwissend zu sagen, nach der Session gehen wir raus, manches als wir geklärt, manche sagen verstärkt, manche sagen, nö, ich bleibe bei meiner Meinung, ist auch okay. Aber das wiederholen wir immer wieder.
Dialog, ja.
Dialog, dass wir einfach miteinander reden. Und ich bin mir relativ sicher von denjenigen, die jetzt verstärkt AfD gewählt haben. Ich glaube, die Hälfte kann man zurückholen, Minimum. Ich glaube, so bis 10-15% war schon immer in irgendwelchen radikalen Parteien, ob es rechts oder links war. Aber die anderen, glaube ich, kann man durch eine vernünftige Politik, die auf die eigenen Werte der etablierten Partei beruhen, die also jetzt nicht andere nachgeifern, sondern CDU sich auf die eigenen Werte fokussiert, SPD genauso, und darauf aufbauend eine alternative, echt alternative Vision für eine pluralistische Gesellschaft anbietet, die nicht naiv ist, also die Probleme benennt, zum Beispiel bei Migration zu bleiben, die Herausforderung, aber die Chancen dann genauso viel, wenn nicht mehr betont, dann gewinnen mir, glaube ich, auch diese Menschen wieder zurück. Also ich habe ja die Anfang 90er diese Diskussion erlebt, Hoyerswerda, erinnert euch vielleicht, Solingen, auch Asylkrise, führte zu Asylkompromiss und konnte man sich gar nicht vorstellen, aber dann hat man gesehen, wir haben ziemlich viele Jahre dann Ruhe gehabt. Ich glaube auch, und ich hoffe, dass es in ein, zwei, drei Jahren das Thema uns nicht wirklich beschäftigen wird. Wir werden andere Themen haben, die uns beschäftigen. Aber dafür müssen wir jetzt schaffen, diesen Übergang. Und da bin ich mir guter Dinge, dass spätestens vermutlich nach der nächsten Bundestagswahl, wann es auch immer sein wird, die Parteien diesen Schock vielleicht jetzt hinter sich haben von AfD und anderen Populisten. Ist ja nicht mehr die einzige populistische Partei in Deutschland. Dann den Jungen dann was oder den Wählerinnen eine andere Alternative anbieten.
Wir bleiben optimistisch, so sehe ich das auch. So sind wir hier auch im Podcast gestimmt und gucken nach vorne. Bei dir ist ja auch was passiert zuletzt. Du hast ja auch eine neue Station angetreten. Vor circa einem Jahr, oder ziemlich genau einem Jahr, hast du auch SAP verlassen. Wie blickst du heute auch so zurück, bevor wir auch nochmal in deinen neuen Job schauen?
Also für mich war die Entscheidung ja mit der Zeit ja gereift, das habe ich an anderen Stellen gesagt. Also Ende 22 war für mich die persönliche Reise eigentlich bei SAP beendet in Verbindung mit dem, was schon damals diskutiert wurde, wie man bestimmte Sachen personaltechnisch anders machen will. Daraus ist es doch ein bisschen länger geworden aufgrund von bestimmten Ereignissen. Aber nach fast 15 Jahren war es auch gut. Die Entwicklung, die das aktuelle Management macht, hätte ich eh nicht mitmachen können, auch wollen. Das ist auch gut so. Und für mich war dann danach immer die Frage, macht man doch mal das Gleiche, woanders als Vorstand arbeiten. Du hast auch paar Mal auf LinkedIn auch deine Prognosen abgegeben. Ich war auch in verschiedenen Bereichen unterwegs. Aber ich habe gemerkt, einfach mal sozusagen heiß von einem Job zum anderen Job gehen und Ähnliches zu machen oder wurde auch erwartet, ganz andere Branchen, ganz andere Unternehmen vielleicht, dass es zwar schon gut wäre, aber nicht etwas, was mich so innerlich gepackt hat. Weil das, was in der Gesellschaft passiert, du hast von deinen Kindern gesprochen, mein 15, 16, bekommen einiges mit. Und dann, wie immer, aus dem Nix kam dann der Anruf von Carter von Eva Voss und dann habe ich überlegt, okay, daran hast du gar nicht gedacht. Parteipolitik war eine Option damals, aber so eine gute Mischung, Unternehmen, immer noch Wirtschaft zu sein und dann die Themen zu treiben. Und zwar nicht nur für ein Unternehmen, sondern auch gleich für bestenfalls 6.000 Unternehmen, die bei uns unterzeichnet haben. Also mehr Impact, mehr Purpose könnte ich mir jetzt zumindest für meine aktuelle Lebensphase nicht vorstellen. Und dann ging relativ schnell, August, zack, zack, und seit September bin ich dort und macht mir super Spaß, komplett on fire mit meinem Team, gemeinsam alle, weil das ist der Moment und das weiß man, warum man die Charta damals gegründet hat, dass wir hier dafür sorgen, dass die Diskussionen seriös ablaufen, dass die Wirtschaft sich auf die eigene Stärke und auch Verantwortung in dem Kontext fokussiert, die Politik dann wiederum auf ihre eigenen Aufgaben fokussiert. Wir wollen keine Politik machen, aber wir sind auch nicht unpolitisch, aber eben nicht parteipolitisch unterwegs. Und wir haben einiges schon angestoßen, du hast einen angesprochen, vieles andere kommt noch. Das ist gerade dieser Match, was ich wünsche allen, wenn das in dem Moment, was einen triggert, die Motivation ist, auf das trifft, was man machen will und muss, und das Ganze auch noch auf Anerkennung stößt, Jackpot.
Dann kommt die High Performance automatisch.
Das kommt automatisch, genau.
Zwischendurch hast du ja auch noch ein Praktikum gemacht, genau. Bei den Trailblazers.
Ja,
wie kam es dazu? Auch zufällig?
Ich hatte Jobangebote aus der Ecke gehabt und habe ich mich gewundert, wieso ausgerechnet aus Kommunikation PR-Agentur mich jemand haben will, aber große Buden, erst nicht der PR-Agenturen. Und Janis hatte ich ein paar Tage, wo ich SAP verlassen hatte, letztes Jahr in Königswinter bei einer Handelsblatt-Veranstaltung kennengelernt. Kannte ihn für LinkedIn, aber nicht live. Für mich war so ein Paradiesvogel und was anders. Und dann privat hat sich das dann nochmal verstärkt, den Eindruck. Er ist wirklich so. Er will wirklich nur die Sachen machen, die gut sind und so weiter und so fort.
Dann will auch was verändern, ne? Wir haben ja hier auch schon gesprochen.
Genau, anders machen und Ja, da war es ein bisschen naheliegend. Ne? Am Sonntag habe ich dann angerufen und habe gesagt, hey, ja, das, guck mal, bevor ich irgendwo anders anheuere in dieser Geschichte, ihr macht das anders, coole Sachen, würde ich gerne ein Praktikum machen bei dir. Und so bin ich dort gelandet, sehr herzlich aufgenommen, habe wirklich einiges gelernt, wie das funktioniert. Aber gleichzeitig auch für mich, stand nie wirklich zur Diskussion, aber auch gelernt, das ist nicht meine Welt, also PR-Welt und so Geschichten. Andere können es besser machen, aber es zu sehen, wie das Ganze funktioniert aus der Perspektive, ist auch nicht schlecht.
Wobei du ja schon PR in eigener Sache machst seit einer Weile auf LinkedIn, giltst ja so als der HR-Influencer. Begreifst du dich eigentlich als Influencer? Weißt du, dass du einer bist?
Nein, absolut keine Ahnung. Ich kann dir nicht sagen.
107.000 Follower, Kawa.
Ja, ich kann es immer noch nicht sagen, warum mir so viele Leute leider folgen, warum die nicht weggelaufen sind. Ich habe keinen Redaktionsplan, finde mich auch nicht.
Du schreibst selbst, ne?
Ich schreibe selbst. Sinn und Unsinn ist alles, kommt von mir, von Kommentaren. Also auch so SAP-Zeit, ich habe nie jemanden gehabt, der für mich gemacht hat. Für mich ist nicht, also ist auch wieder ohne Plan, aber mit voller Laden, wie ich immer sage. Also ist so entstanden und so läuft es auch. Ich habe keine Erklärung, aber ich freue mich, dass natürlich das gerade wie bei meinem Buch, sowohl auf LinkedIn als auch mein Buch geschafft hat, diese enge HR-Bubble zu verlassen. Und es ist wichtig, dass wir ihre Themen rausholen und in anderen Bubbles tragen. Und für alle, die sich interessieren, hier, ich bin vom Bundesverband der Kommunikatoren in so eine Session eingeladen, jetzt bald. Könnt ihr auf meiner LinkedIn demnächst sehen, ich werde dafür Werbung machen, aber es ist eine virtuelle Session zur Mittagszeit. Könnt gern dabei sein, ist auch wichtig, dass unsere Themen, gerade unsere Themen D&I etc., dass wir die Kommunikatorinnen erreichen im Unternehmen, PR und so Geschichten, dass sie auch sensibilisieren.
Absolut.
Und ich verrate nicht, aber Anfang nächsten Jahres werde ich vermutlich der einzige Personaler sein, der unter einer gewissen Anzahl von herausragenden Kommunikationsmenschen in Deutschland mit aufgeführt werden. Frag mich nicht warum, aber so ist die Welt. Aber es passt auch dazu, denn du weißt, mindestens 50% der Arbeit von Personalerinnen ist Kommunikation.
Absolut.
Damit ein Problem hat, dann hat man Menschen ein Problem und dann kann man so gute Arbeit machen, wenn man das nicht erklären kann, die Menschen nicht erreichen kann, dann wird daraus nichts werden.
Dein Buch, Die große Potenzialverschwendung, ich kann es sehr empfehlen. Schaut euch das mal an, bestellt euch das. Wir tun natürlich alles in die Shownotes, Cover. Ein letzter Aufruf vielleicht von dir für alle, die hier zuhören. Es sind, glaube ich, sehr unterschiedliche Leute, die zuhören. Es sind jüngere, erfahrene. Was ist dir gerade wichtig? Was würdest du gerne noch teilen?
Ich bleibe ein bisschen generisch. All diejenigen von euch, die bis jetzt nicht diese Übung Walk of Privilege gemacht haben, macht das. In der Gruppe oder sogar alleine. Ihr könnt googeln, findet ihr auch unterschiedlich. Auch findet ihr auf der Seite von Charta der Vielfalt. Charta geschrieben, Charta der Vielfalt, aber es gibt auch andere. Und ich glaube, damit fängt es an. Also wenn ich meine eigenen Privilegien bewusst werde, egal ob ich Deutscher bin oder Afghaner etc., jeder von uns hat gewisse Vor- und Nachteile. Das würde, glaube ich, der Gesellschaft enorm helfen. Wenn ich allein mir die Mühe mache, diese Übung auszusuchen, dann bedeutet, ich bin empathiefähig. Ich will verstehen, was ich habe, was die anderen. Und das würde im privaten Umgang besser, dann wird das besser als auch im Arbeitsleben, auch in der Gesellschaft. Also eigene Privilegien bewusst sein und wenn man das geschafft hat oder parallel machen will, auch wieder ein bisschen die eigenen Denkfehler bewusst werden. Da gibt es einige, die mir wieder vorkommen. Kann man auch leicht, sehr leicht googeln, findet man auch über Wikipedia, man braucht keinen großen Zugang. Wir Menschen, unser Gehirn macht sehr vieles richtig, aber auch begeht sehr, sehr viele Denkfehler mit weitreichenden Konsequenzen, sei es als Führungskraft, als Vater, Mutter, Lehrer. Und wenn diesen bewusst sind und minimieren, dann haben wir wieder als Gesellschaft viel gewonnen.
Vielen, vielen Dank. Was für ein Schlusswort. Danke, dass du da warst und deine Perspektive mit uns geteilt hast, uns einen Einblick gegeben hast in deine Story, die einzigartig ist und die, glaube ich, vielen auch Mut machen kann. Geht einfach mal los, vielleicht nicht immer mit Plan, aber mit Elan in diesem Sinne. Dir alles Gute weiterhin, viel Erfolg bei all den Dingen, die noch bewegt werden wollen und werden von dir. Bleib gesund und bis bald. Mach's gut.
Vielen Dank für die Gelegenheit. Bis bald. Tschüss.
Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Kawa. Folgt ihm, wenn ihr es nicht ohnehin schon tut. Ich tue euch den Link zu LinkedIn nochmal mit rein in die Shownotes. Und da bekommt ihr dann auch alle Informationen zu seinen Aktivitäten. Auch das Buch verlinke ich euch nochmal, die große Potenzialverschwendung von Kawa. Und ich würde mich natürlich auch über Feedback freuen. Schreibt mir gerne eine Nachricht über LinkedIn oder geht auf meine Webseite gabrielrath.com. Dort gibt es dann auch nochmal alle Infos zu diesem Podcast. Ihr könnt auch gerne an Bord kommen als Partner, als Werbepartner und mich dabei unterstützen. Denn natürlich investiere ich hier auch in Technik, in Reisen und in Tools, die ich nutze. Und wenn ihr sagt, ihr wollt das supporten, dann kommt gern an Bord. Ich präsentiere euch hier im Podcast. Außerdem würde es mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast bewertet. Geht doch am besten jetzt direkt in eure Podcast-App und bewertet den Podcast mit 5 Sternen oder schreibt eine kleine Rezension. Ich danke euch dafür und wir hören uns dann am Freitag schon wieder mit der nächsten Folge. Bis dahin erstmal schöne Grüße von der Küste aus Rostock City. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.